Wenn bald der erste Schnee fällt, dann gehen Russland und die Ukraine in ihren 10. Kriegswinter. Ja, genau, der 10. ist es, denn 2014, da begann das Gemetzel im Donbass. Der Stellvertreterkrieg, so sieht es jedenfalls Moskau, ein Befreiungskampf gegen die völkerrechtswidrige, brutale Aggression des Kremls. So beten es die Vertreter des Westens von morgens bis abends von ihren Manuskripten. Doch was stimmt nun? Warum tobt dieser Krieg mitten im Herzen Osteuropas in der Kornkammer des Kontinents? Und wessen Interessen dient er? Dieses und andere Themen möchte ich besprechen mit Patrick Barb. Er ist und war vor allem lange Journalist bei den öffentlich-rechtlichen Medien, unter anderem im Saarländischen Rundfunk, zum Schluss beim NDR, ist Fachmann für Geopolitik, insbesondere in Osteuropa. Schön, dass Sie heute bei uns sind bei Berlin Mitte auf
Hallo.
eins. Ja, Patrick Barb, fangen wir vielleicht genau mit dem zentralen Thema an. Wem nützt dieser Krieg?
Dieser Krieg nützt vor allem China. Denn er beschreibt den Aufstieg Chinas, obwohl China mit diesem Krieg direkt gar nichts zu tun hat. Es ist, Sie haben es in der Anmoderation erwähnt, ein Stellvertreterkrieg zwischen der Hegemonialmacht USA und all jenen Mächten, die eine unipolare Welt nicht mehr länger hinnehmen wollen. Und hier ist eben Moskau, ist Russland ein Vertreter. China steigt in diesem Krieg auf, weil China Russland stützen wird. China wird Russland deswegen stützen, weil Peking nicht daran interessiert ist, eine schwache, von Amerika beeinflussbare Regionalmacht in seinem Norden zu haben. Das war im Übrigen auch ein Grund für den Koreakrieg in den 50er Jahren. Und China braucht Russland als Rohstoffbasis und eben als Partner. Gleichzeitig beschreibt dieser Krieg eine Gnadenfrist für die Vereinigten Staaten, die um ihren Hegemonialanspruch, den weltweiten Hegemonialanspruch kämpft. Und die Verbündeten, vor allem in Europa, aber auch Japan, Australien, Neuseeland, gezwungen hat, sich enger hinter den Vereinigten Staaten zusammenzuschließen.
Wenn wir davon ausgehen, dass hier zwei Blöcke gegeneinander stehen, und so habe ich sie zumindest verstanden, dann stellt sich für mich die Frage, erleben wir, wie sich zwei im Grunde diametral entgegengesetzte Blöcke jetzt finden an dieser Front und ähnlich wie im Kalten Krieg möglicherweise die nächsten Jahrzehnte gegeneinander einen kalten, immer auch wieder heißen Krieg führen? Oder erleben wir den Epochenwechsel, das heißt den Abstieg des einen, des westlichen Blocks und dessen Ablösung durch den neuen, vermutlich von Peking dominierten östlichen oder sogar globalen Block?
Hier lohnt es einfach, einen Blick zu werfen auf die wirtschaftlichen Daten. Die Wirtschaftskraft verschiebt sich nach Südostasien. Die Zentren der modernen Wirtschaft sind eben nicht mehr New York, Washington oder Berlin oder Brüssel, sondern Singapur und Hongkong. In diesem Raum, im indopazifischen Raum, leben mehr als 4 Milliarden Menschen. Und das bedeutet, dass die zentrale Wirtschaftskraft in einer tektonischen Verschiebung nach Asien abrückt. Wenn nun die Vereinigten Staaten in ihrem Kampf um die Hegemonialstellung Europa zwingen, sich hinter den Vereinigten Staaten zu versammeln, so wird Europa abgekoppelt von den natürlichen Partnern im eurasischen Raum und dies wird den Selbstmord Europas nach sich ziehen.
Das hieße, wenn ich Ihrer Argumentation folge, dass die USA die Europäer zwingen, letzten Endes ihnen zu dienen und diesen Selbstmord für die Verlängerung der Gnadenfrist der amerikanischen Herrschaft ja zu vollüben. Aber ist das tatsächlich ein Zwingen oder ist es nicht auch eine freiwillige Unterordnung von sehr atlantisch orientierten und sich ihrer eigenen, sagen wir mal, Halbmacht bewussten Funktionseliten in Europa?
Spinoza schreibt irgendwo vor vielen 100 Jahren, warum ersehnt ihr eure Unterwerfung, als ginge es um euer Heil? Und hier ist heute festzustellen, dass die Europäische Union nichts anderes mehr ist als ein ökonomischer und militärischer Transmissionsriemen der NATO. Und dies hat sehr viel zu tun mit transatlantisch korrumpierten Eliten in fast allen EU-Ländern. Woher kam das? Nun, wir können uns erinnern an das Jahr 2003. Im Jahr 2003 haben sich der französische Präsident Jacques Chirac, Bundeskanzler Gerhard Schröder und der russische Präsident Wladimir Putin gegen den Irakkrieg gestemmt und sich geweigert, sich an diesem amerikanischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu beteiligen. Dies ließ in Washington alle Warnlampen angehen und deutlich werden, dass man stärker auf die akademischen Eliten Europas Einfluss nehmen muss. Dies hat man getan über eine Vielzahl transatlantischer Organisationen wie den German Marshall Fund, die Atlantikbrücke, die Stiftungen des Milliardärs Soros. Und diese transatlantischen Eliten wurden sozusagen in den Orbit der Vereinigten Staaten hineingezogen. So etwas macht man mit der Möglichkeit von Stipendien, Studienreisen, Teilnahmen an Kongressen, internationaler Organisationen, Promotionsförderungen und so weiter und so fort. Und so haben wir heute im journalistischen Bereich, im akademischen Bereich, in allen akademischen Feldern bis hin zur Medizin, im finanziellen Bereich, aber auch im politischen Bereich transatlantisch gewendete Eliten. Da kann man Sigmar Gabriel, den früheren SPD-Vorsitzenden, nehmen, der heute Vorsitzender der Transatlantikbrücke ist. Ronald Profalla von der CDU ist sein Stellvertreter. Ricarda Lang ist der Atlantikbrücke verbunden. Wir haben mit Frau Baerbock eine Vertreterin der Young Global Leaders. Und wir haben natürlich auch in Frankreich beim früheren Premier Macron, Attal und dem Präsidenten Macron Menschen, die der internationalen Finanzelite viel stärker verbunden sind als ihrem eigenen Land. Auch im Journalismus, das hat die ZDF-Sendung Die Anstalt ja mal schön gezeigt, stehen im Hintergrund transatlantisch gewendete Eliten, die das Programm beeinflussen. Und so kommt es, dass der heutige Journalismus nichts anderes mehr ist als eine Fortsetzung der NATO-Propaganda, eine Unterwerfung unter die NATO-Propaganda. Wir haben, wenn wir auf die DAX-Konzerne blicken, kaum einen Konzern, in dem nicht amerikanische Finanzinvestoren in Anteile haben und vertreten sind. Und sie nehmen natürlich auch Einfluss auf die strategischen Entscheidungen der Unternehmen und auf die Besetzung der Führungsposten.
Ohne jetzt so weit abschweifen zu wollen, aber ich darf hier nochmal nachfragen. Wenn Sie sagen, das ist eine Reaktion der Amerikaner auf die Erfahrung, die sie gemacht haben mit dem Irakkrieg, wo ja insbesondere Schröder massiv dagegen aufgetreten ist. Wir erinnern uns an die große Demonstration in Berlin, von der übrigens nie wieder die Rede war, ich glaube mit 200 oder 250.000 Teilnehmern gegen diesen Krieg. Allerdings gab es natürlich in den Jahrzehnten davor, zumindest in der alten Bundesrepublik, auch einen transatlantischen Konsens. Wir erinnern uns an den NATO-Doppelbeschluss. Selbstverständlich stand die Bundesrepublik als Abschussbasis für amerikanische Raketen auch damals zur Verfügung. Also ist das tatsächlich etwas qualitativ Neues, was wir nach 2002 erlebt haben, so wie Sie es beschrieben haben? Oder ist es nicht eine Kontinuität bundesrepublikanischen Elitenselbstverständnisses?
Sowohl als auch. Ich muss hier eine indifferente Antwort geben. Natürlich haben wir seit Konrad Adenauer eine starke Westbindung durch die Integration in die NATO und den Konfrontationskurs gegenüber dem Osten im Kalten Krieg. Aber dies war nicht ungebrochen. In der sozialliberalen Ära hatten wir das Programm Wandel durch Annäherung, der Versuch, anzuerkennen. Wir haben eine Westbindung, aber Russland ist eine Tatsache. Russland wird nicht verschwinden. Und wir müssen auf dem alten Kontinent sehen, dass wir miteinander zurechtkommen. Wir haben vor allem seit dem Mannesmann-Erdgas-Röhrengeschäft in den 70ern einen produktiven und sehr erfolgreichen Energieaustausch mit Russland. Und das hat im Grunde genommen die deutsche Volkswirtschaft durch preisgünstige Energie gestärkt.
Kommen wir zu Russland. Ich hatte am Anfang gesagt, die beiden Länder, also Russland und die Ukraine, gehen in den 10. Kriegswinter und habe damit natürlich angespielt auf den Krieg zwischen der Rest- oder Rumpf-Ukraine und den Donbass-Republiken, der 2014 ausgebrochen war. Davor war die Krim. Ist es tatsächlich so richtig? Ist diese Kontinuität von 2014 bis heute so gegeben oder bedeutete 2022 nicht doch einen qualitativen Bruch?
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am 7. September 2023 vor dem Europäischen Parlament erklärt, dieser Krieg habe nicht im Februar 2022 begonnen, sondern bereits im Frühjahr 2014. Und er erklärte weiter, durch einen russischen Einmarsch. Nur hat es diesen Einmarsch nicht gegeben, sondern es gab einen Aufstand, auch einen bewaffneten Aufstand gegen die Welle der Gewalt, die nach dem Putsch auf den Maidan durch die Ukraine rollte. Und zwar eine Welle der Gewalt, die ausgelöst worden ist von der Putschregierung und den rechtsextremen Kräften, die diese Putschregierung getragen haben. Es war also zunächst ein Regionalkonflikt im Donbass, ein bewaffneter Regionalkonflikt. Und es kam dann zu zwei Unabhängigkeitserklärungen, von denen ich eine, die Donetsker Unabhängigkeitserklärung vor einiger Zeit gesehen habe, mit den Originalunterschriften drauf. Hier haben also russisch orientierte Kräfte die Republik von Lugansk und von Donetsk ausgerufen und dies abgesichert durch zwei Referenden im Mai 2014. Nun kommt es, um den Charakter des Konflikts zu bewerten, darauf an, wie diese Referenden eingeschätzt werden, juristisch. Man kann also sagen, ein Referendum, eine Volksbefragung in einem Kriegsgebiet, in einem Landesteil, gegen den Willen der Zentralregierung, das ist völkerrechtlich ungültig. Putin hat sie auch nicht anerkannt, zunächst einmal, weil er sich orientiert hat an einer zunächst friedlichen Lösung innerhalb der Ukraine. Man kann aber auch, und das ist der Standpunkt russischer Historiker heute, sagen, das sind zwei Unabhängigkeitserklärungen gewesen. Sie wurden durch eine Volksbefragung abgesichert und das Völkerrecht verbietet keine Loslösung eines Landesteiles gegen den Willen der Zentralregierung. Hier will ich den Juristen nicht vorgreifen. Es gibt beide Varianten und sie stehen sich ja auch gegenüber. Das eine ist die Variante, wir sprechen von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das andere ist die russische Variante, wir sprechen hier von zwei selbstständigen Staaten, welche die Russische Föderation zu Hilfe gerufen haben. Also, Historiker wie Petra Erler beispielsweise sagen, Russland hat sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingemischt. Die russische Seite sagt, ab Mai 2014 spätestens sprechen wir von einem Krieg zwischen unabhängigen Staaten.
Ganz egal, wie man jetzt den völkerrechtlichen Status der beiden Donbass-Republiken bewerten will, sicher ist, seit Ende Februar 2022 ging der Krieg in eine neue Phase. Diese ist nicht so verlaufen, so ist jedenfalls mein Eindruck, wie Moskau sich das vorgestellt hatte. Der Kreml ging wohl von einem relativ schnellen Sieg aus. Hat sich Russland verkalkuliert?
Ja, ich gehe davon aus, dass sich der Kreml verkalkuliert hat. Der Kreml wollte allerdings nie die gesamte Ukraine erobern. Mehr als eine 500.000 Mann ukrainischer Soldaten standen einer russischen Armee von etwa 100.000 Mann gegenüber. Dazu kamen 90.000 Milizionäre der Republiken Lugansk und Donetsk, die deutlich schlechter bewaffnet und ausgebildet waren. Wir sprechen also von 190.000 Mann. Mit 190.000 Mann lässt sich ein riesiger Flächenstaat wie die Ukraine gar nicht erobern. Zum Vergleich, als die Hitlerwehrmacht in Polen eingefallen ist, trat sie an mit 1,5 Millionen Mann. Und Polen ist deutlich kleiner, etwa um die Hälfte kleiner. Wir haben es also hier zu tun mit einem Angriff, der zunächst gescheitert ist. Meine Informanten im Donbass sagen, der Kreml hat auf die falschen Leute gehört. Er hat viel Geld dafür bezahlt, dass er reingelegt wurde. Und so kam es, dass russische Truppen von Norden her auf Kiew zumarschiert sind, in einer Linienformation und von der Seite aus von den ukrainischen Kräften aus den Wäldern heraus angegriffen worden sind. Und diese Fehleinschätzung, dass man in Kiew nur eine kleine Regierung stürzen müsse und ansonsten mit offenen Armen empfangen würde, das haben tausende russischer Soldaten mit dem Leben bezahlt.
Da stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ist, ich weiß nicht, was Ihre Informanten dazu einschätzen, wurde Russland schlecht beraten oder wurde Russland bewusst in einen falschen, in einen für den Kreml nicht siegreichen Angriff hineingezogen, um diesen Krieg zu provozieren?
Das kann ich letztendlich nicht klären. Dazu fehlen mir Informationen. Eins ist klar, dass auch in den Regionen Lugansk und Donetsk die zentralen wirtschaftlichen Unternehmungen im Kohle- und Stahlbereich ukrainischen Oligarchen wie Achmetow gehören. Und die haben dabei mitgemischt. Und die haben auch immer ihr Geld bekommen, auch während der Kriegszeit ihr Geld bekommen. Also ich gehe davon aus, dass die ukrainischen Oligarchen ein Doppelspiel gespielt haben. Sie wollten weiter die Minen und die Stahlwerke im russischen Einflusssektor profitabel ausbeuten. Allerdings haben sie ihr Geld in westlichen Steuerparadiesen versteckt. Und hier musste eine Schaukelposition eingenommen werden.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nun haben wir eine Situation, wo, glaube ich, nicht nur die russischen Soldaten glaubten, dass sie mit offenen Armen in der Ukraine empfangen werden, sondern, wie mir scheint, auch der russische Präsident das glaubte. Er hat immer wieder betont, die Ukraine ist eigentlich historisch russisches Land. Die Kiewer Rus spielt dort immer wieder eine Rolle. Hat Moskau nicht nur vielleicht militärstrategisch sich verschätzt, sondern hat es das Selbstbewusstsein, die mittlerweile gewachsene ukrainische Nation als Faktor, die eben nicht russisch sein will, auch völlig falsch eingeschätzt und seine eigene Größe ebenfalls?
Das erscheint mir in der Ukraine sehr durchmischt zu sein, aber die kriegerischen Auseinandersetzungen ab 2014, März, April 2014, haben Folgen gehabt. Denn die Zentralregierung in Kiew musste ja auf den russischsprachigen und russischstämmigen Landesteil im Osten keine Rücksicht mehr nehmen bei ihrer Integrationspolitik. Das erklärte Ziel der Zentralregierung in Kiew war es, eine ethnisch reine Ukraine herzustellen. Das ist sehr schwer in einem Vielvölkerstaat. Es gibt eine husulische Minderheit, eine rumänische Minderheit, eine ungarische Minderheit und eben nicht nur die russische Minderheit. Und das ist sehr, sehr schwer. Aber die Lehrpläne in den Schulen, in den Universitäten wurden ausgerichtet auf ukrainische Identität in Opposition zur russischen Kultur. Und insoweit hat sich natürlich in diesen Jahren seit 2014 etwas verändert, was dem Kreml hätte bewusst sein müssen. Aber offensichtlich war es das nicht. Einschränkend muss ich bemerken, dass zumindest die russische Armee sehr schnell gelernt hat und ihre Strategie und Taktik umgestellt hat.
Trotzdem sind die Fronten heute nicht sehr viel anders, als sie vor 2 Jahren in etwa waren. Gibt es einen Sieger und einen Verlierer absehbar heute bereits in diesem Krieg?
Ich würde sagen, ja. Die Fronten haben sich aus 2 Gründen nur wenig nach Westen verschoben, um 50, 80 Kilometer in etwa. Dies hat mit 2 Dingen zu tun. Zum einen hat die ukrainische Seite den Bergbau genutzt, um unterirdische Bunkeranlagen, betongesicherte Bunkeranlagen auszubauen, die sehr schwer zu erstürmen sind. Und diese Anlagen zu erstürmen, wir haben das in Bachmut beispielsweise gesehen, das ist eine typische Stadt für dieses Vorgehen der ukrainischen Seite, bedeutet, man geht in den Häuserkampf und hat extrem hohe Verluste. Die regierungskritische Plattform Mediasona beziffert allein die Verluste der Söldnertruppe Wagner in Bachmut auf mehr als 19.000 Personen. Das ist noch eine sehr hohe Zahl. Und zum Zweiten versucht die russische Seite durch ein langsames Vorgehen Kräfte zu schonen, um für Putin keine innenpolitischen Probleme erwachsen zu lassen. Denn natürlich, der Krieg ist in St. Petersburg oder in Moskau kaum spürbar. Aber gehen Sie mal nach Dagestan, da finden Sie die Gräber. Gehen Sie mal in die ländlichen Regionen, wo die ärmeren Leute wohnen, die natürlich eher geneigt sind, für den Krieg zu suskribieren. Da werden Sie sehen, dass der Krieg auch in Anführungszeichen an der Heimatfront in Russland ankommt.
Das zum einen, aber er kommt natürlich auch an der Front selber in anderem Maße an. Wir haben Kursk, wir haben Teile Russlands, ein kleiner Teil, aber immerhin symbolisch wichtig, der von der Ukraine besetzt ist. Wir haben angeblich nordkoreanische Landsknechte, die jetzt die russische Armee entsetzen sollen. Wie lange kann Russland diesen Krieg durchhalten? Beziehungsweise anders gefragt, gibt es ein Zeitfenster, in dem Putin einen Sieg erringen muss, um nicht in einen endlosen Abnutzungskrieg zu geraten, den dann auch eine Macht wie Russland letztlich nicht durchhält?
Russland kann diesen Krieg sehr lange durchhalten. Die russische Militärindustrie ist offensichtlich jener der NATO deutlich überlegen in der Produktion von Nachschub an Panzern und Munition. Umgekehrt gibt es für Putin ein günstiges Zeitfenster. Das günstige Zeitfenster ist durch einen waffentechnischen Vorsprung entstanden, nämlich durch die Hyperschallraketen. Und es wird noch einige Jahre dauern, bis die Hyperschallraketen der Amerikaner einsatzfähig sind. Das ist für Putin das günstige Zeitfenster. Und deswegen ist die russische Seite auch 2014 nicht tiefer in den Ukraine-Konflikt eingestiegen. Sie war sowohl wirtschaftlich als auch militärisch noch nicht weit genug. Nach der eigenen Einschätzung des Kreml, muss man immer sagen. Auf der anderen Seite kann Putin diesen Krieg sehr lange durchhalten, denn er hat in der Zeit der Sanktionen seit 2014 eine sehr starke wirtschaftliche Resilienz ausgeprägt. Die russische Wirtschaft ist ressourcen- und energieautark. Und gegen ein energieautarkes Land, das sagen alle Experten, Sanktionen zu verhängen, das geht schief. Es kommt ein weiterer Punkt mit dazu. Weniger als 40 Nationen aus der Vollversammlung der Vereinten Nationen folgen dem Sanktionskurs des Westens. Ja, und die anderen 153, was machen die? Die treiben weiter Handel und Wandel mit Russland, und zwar aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse. Russland ist Agrarexporteur, insbesondere Weizenexporteur. Und viele Staaten in Afrika sind auf einen Zukauf russischen Weizens angewiesen, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Die Sanktionen des Westens haben insbesondere die Weizenpreise auf dem Weltmarkt um 30% nach oben gedrückt. Und dies bedeutet, die Sanktionen produzieren einen Berg afrikanischer Leichen. Deswegen war der BRICS-Gipfel in Kasan für Putin ein großer Erfolg. Es zeigt, Russland ist nicht isoliert. Der Westen ist isoliert. Das sagt sogar der European Council on Foreign Relations. Er schrieb schon vor längerer Zeit, United in the West, divided from the rest.
Wir hatten am Anfang dieses Krieges, und jetzt beziffere ich den Anfang des Krieges mit 2022,
die zweite Phase des Krieges,
zweimal den Versuch, zu Friedensverhandlungen zu kommen. Das war zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Weißrussland, in der Nähe von Gomel, und dann später, und das ist bekannter, in Istanbul. Da ist man zu einer Art Übereinkunft gekommen. Diese ist dann nicht umgesetzt worden. Viele sagen, weil der Westen sie verboten hat. Hat er das eigentlich?
Er hat es. Das wird ja von meinen Kollegen immer wieder abgestritten. Ich habe die internen Papiere der Verhandlungsführer gesehen mit den Paraffen drauf. Natürlich können die Verhandlungsführer vor Ort das letzte Hand nicht klären, sondern da sind die Regierungschefs, die Staatschefs gefragt. Aber da wurde schon präzise festgelegt, die Waffengattungen, die Obergrenzen für Waffengattungen, die einzelnen Maßnahmen, die durchgeführt werden sollten, all das stand schon da, das ist doch nichts Neues. Das Wall Street Journal hat es auch einmal veröffentlicht. Und meinen Kollegen sage ich, sie müssen natürlich die Quellen vor Ort berücksichtigen. Boris Johnson hat in Absprache mit Washington, Zelensky unter Druck gesetzt, diese Verhandlungen zu stoppen. Und das hat er auch getan, weil Zelensky wirtschaftlich und militärisch bereits zum damaligen Zeitpunkt vom Westen vollständig abhängig war. So jedenfalls berichtet es die Kiew Post. Das kann man also durchaus nachlesen bei Journalisten, die sehr nah dran waren. Das kann man übrigens auch nachhören bei allen, die an diesen Verhandlungen in Istanbul beteiligt waren, einschließlich des Altbundeskanzlers Gerhard Schröder.
Wenn man erneut zu einer ähnlichen Lösung kommen würde, und das wird ja immer mal wieder diskutiert, dass es eine wie auch immer geartete Übereinkunft, Friedenslösung, zumindest ein Einfrieren und einen Waffenstillstand geben könnte, würde das ja bedeuten, dass der Westen und dass Zelensky etwas bekäme, was er schon vor 2 Jahren, aber ohne viele 100.000 Tote und Zerstörung seitdem bekommen hätte. Könnte der Westen, könnte Zelensky oder vielleicht auch Russland auf eine solche Lösung heute überhaupt noch einmal eingehen, ohne einen nicht oder einen zu hohen politischen Preis dafür zu bezahlen? Oder ist dieses historische Fenster, den Krieg auf dem Verhandlungsweg zu lösen, einfach geschlossen?
Ich meine, das historische Fenster, den Krieg auf dem Verhandlungswege zu lösen, ist nicht geschlossen. Aber das Fenster, den Krieg auf der Plattform der Istanbuler Gespräche zu beenden, ist geschlossen. Die russische Seite hat deutlich gemacht, wir verhandeln auf der Basis der militärischen Realitäten. Ich komme aus dem Donbass, ich habe die Region gesehen. Ich muss sagen, dass die russische Föderation allein in den Wiederaufbau der Stadt Mariupol umgerechnet 5 Milliarden Euro investiert, nach Angaben der Behörden. Und wenn Sie die Baumaßnahmen vor Ort sehen, es werden ganze Stadtviertel neu gebaut, dann glauben Sie das sofort. Es werden alle Hauptverkehrsstraßen vierspurig ausgebaut, natürlich auch aus militärischen Erwägungen. Und die Menschen vor Ort erleben, dass sich da etwas tut. Das bindet die Menschen, sorgt für Loyalität, aber es ist auch eine Ansage an die NATO. Was wir haben, geben wir nicht mehr her. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir stellen den Donbass nicht mehr zur Disposition. Alles andere ist Verhandlungsmasse. Odessa, Kharkiv. Ich gehe davon aus, dass die russische Armee weiter vorrücken will, in dem Zeitfenster, das die Hyperschallraketen bieten, um weitere Teile der Ukraine zu erobern oder aus ihrer Perspektive zu befreien. Das hat einen Grund. Der Westen liefert weitreichendere Waffen als zu Kriegsbeginn. Und das führt dazu, dass die Russen sagen, dann muss die Demarkationslinie noch weiter nach Westen abrücken. Möglicherweise kehren wir zurück zur sogenannten Kürzenlinie des Versailler Vertrages, die 200 Kilometer westlich von Kiew die Ukraine teilte, in einen russischen Sektor, später sowjetrussischen Sektor und in einen polnischen Sektor. Vielleicht wird diese Linie nicht ganz erreicht. Vielleicht bekommt Kiew einen Status wie Berlin und wird eine geteilte Stadt. In jedem Falle wird die Ukraine so nicht mehr fortexistieren können. Sie wird geteilt als Folge der Konfrontationspolitik auch des Westens und nicht nur der Russen. Und Hintergrund ist natürlich die NATO-Osterweiterung und der Versuch, die Ukraine in den westlichen Orbit hineinzubewegen.
Einen kleinen Einschub, diese Kürzenlinie, die zum Beispiel bedeuten würde, Lemberg liegt westlich davon, würde möglicherweise auch in Warschau manchem gefallen.
Das würde auch in Warschau manchem gefallen. Also es gibt in Polen durchaus Stimmen, die sagen, das waren urpolnische Gebiete, die haben wir mal erobert. Durchaus in einem, wie die Polen das verstehen, in einem europäischen Sinne. Wir haben den Durchmarsch des Bolschewismus nach Berlin damals unter Marschall Pilsudski aufgehalten. Das endete dann mit dem Frieden von Riga 1921.
Kommen wir, bevor wir zu Ihren eigenen Erlebnissen auf beiden Seiten der Front, so heißt auch eines Ihrer Bücher, bevor wir darüber sprechen, noch einmal zu Zelensky, Volodymyr Zelensky, den ja amtierenden, muss man sagen, Präsidenten. Mhm. Er ist eigentlich seit dem Frühjahr nicht mehr, er ist noch im Amt, aber seine Amtszeit ist abgelaufen.
Genau.
Sie sagten, zu dem Zeitpunkt der Istanbuler Konferenz, der Verhandlungen, war Zelensky bereits so abhängig vom Westen, dass er gar nicht mehr alleine handeln konnte, dass er dem Befehl Boris Johnsons nachgeben musste. Ich habe mich oft gefragt, ist es tatsächlich so einseitig? Denn nach den Jahren, in denen der Westen auch mit seiner militärischen Hilfe, mit seiner Festlegung die Ukraine muss, gewinnen darf, zumindest nicht verlieren, so hat es der Kanzler Olaf Scholz einmal ausgedrückt, sich derartig festgelegt hat, dass sie Zelensky ohnehin nicht mehr fallen lassen können, dass er quasi vom Kellner zum Koch geworden ist, der weiß, dass er den Westen in der Hand hat.
Er hat den Westen nicht in der Hand. Zelensky steht unter doppeltem Druck. Einmal unter dem Druck seiner Geldgeber, vor allem in Washington und Brüssel. Zum Zweiten aber auch unter dem Druck der Rechtsextremisten, die seit 2014 im Wesentlichen den Sicherheitsapparat in der Ukraine beherrschen. Und hätte sich Selenskyj gegen diese beiden Kräftefelder weiter für den Weg des Friedens entschieden, so wäre das möglicherweise sein politisches, möglicherweise auch sein physisches Ende gewesen. Also hier steht er, er steckt in der Klemme. Deswegen versucht er, und das ist doch seine einzige Chance, die NATO immer tiefer in diesen Konflikt hineinzuziehen. Denn nur dann hat er eine realistische Chance. Es gibt militärisch kein Szenario, in dem die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ist mir zumindest nicht bekannt. Und das ist die Situation, vor der wir im Moment stehen. Deswegen versucht er natürlich, diesen Konflikt weiter zu eskalieren, solange es geht. Die Amerikaner machen das Spiel ein Stück weit mit, weil sie sagen, die Russen weichen ja zurück. Putin wird die Atomwaffe nicht einsetzen. Das ist offen, ob er es tun wird.
Zumindest die Nukleardoktrin hat er geändert.
Genau.
War das eine Warnung, ein Zeichen der Stärke, seht, was ich kann, oder auch ein Zeichen der Schwäche, greift mich bitte nicht an?
Das kann ich nicht entscheiden. Ich gehe davon aus, dass der Kreml keinen Atomschlag will, dass er aber bereit ist, einen solchen durchzuführen. So sagt es zumindest der US-amerikanische Politologe John Mearsheimer von der Universität Chicago. Atommächte, die sich in die Enge gedrängt sehen, werden die Atomwaffe einsetzen. Ich gehe davon aus, dass Mearsheimer richtig liegt.
Auf eins wurden 8 Bankkonten gekündigt. Jetzt erst recht. Sichern Sie das Überleben der Aufklärungsarbeit von Auf 1. Überweisen Sie noch heute Ihre erste Unterstützung an unser neues Konto in Ungarn. Gemeinsam lassen wir uns nicht vernichten. Wir senden, Sie spenden.
Sie kennen beide Seiten der Front. Sie haben darüber ein Buch geschrieben. Nach Ihren eigenen Beobachtungen im Donbass, aber auch in der Ukraine, wie ist der Charakter dieses Krieges? Ist das dann am Ende doch noch ein Bruderkrieg? Ist das ein Krieg von sich völlig hassenden, verfeindet gegenüberstehenden Völkern? Ist das tatsächlich eine Frontlinie, über die es in jeder Hinsicht keine Brücken mehr gibt?
Als ich vor 3 Jahren inzwischen in der Westukraine war, da sagten viele Menschen zu mir, wir wollen doch keinen Krieg mit den Russen. Aber es gibt natürlich auch jene, die sich an den rechtsextremistischen Milizen orientiert haben, die übrigens gut bezahlt haben für den Einsatz im Donbass. Die sagen, wir können nur eine Nation werden und unsere Staatlichkeit nur halten in Opposition zu den Russen. Der Krieg hat den Hass zwischen den Landesteilen natürlich verstärkt. Natürlich verstärkt. Denn ich gehe davon aus, die mir vorliegenden Zahlen sagen, es gibt inzwischen 500.000 gefallener ukrainischer Soldaten. Das heißt, der Krieg kommt in den Familien noch deutlich stärker an als in den russischen Familien. Und so baut sich ein ungeheurer Hass auf, der auch die Generationen überragen wird. Ich komme selbst aus dem Saarland. Ich weiß, die Gegend von Saarbrücken war voller Gräber aus 3 Kriegen. 70, 71, 14, 18 und natürlich 40 bis 45. Und noch 2 Generationen später waren die Franzosen die Feinde. Erst wenn die Alten weggestorben sind, dann löst sich das wieder und man kann sich nicht mehr so genau erinnern. Und dann findet man in neuer Form zusammen. Und das ist hier auch eingetreten. Ich persönlich gehe davon aus, wir haben es hier zu tun mit 5 Kriegen in einem. Zum einen der ukrainische Bruderkrieg im eigenen Land zwischen dem russischstämmigen Bevölkerungsteil, der 1922 der Ukraine zugeteilt worden ist, und dem eher an Europa orientierten galizischen Teil. Wir haben zum zweiten den Stellvertreterkrieg Russlands gegen die NATO. Wir haben zum dritten den Kampf der Hegemonialmacht Vereinigte Staaten um die unipolare Welt gegen jene Kräfte, die eine multipolare Welt wünschen, vor allem in Moskau und China, aber auch teilweise in Neu-Delhi. Wir haben einen weltweiten Wirtschaftskrieg um die Vormachtstellung des Westens und wir haben einen Krieg des Westens gegen die eigene Bevölkerung. Denn eines wird der Krieg nach sich ziehen. Die Bevölkerung auch in Deutschland wird radikal verarmen, denn die Kosten des Krieges werden durch Sozialkürzungen gedeckt werden müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Wie sieht es in diesen frontnahen Gebieten aus? Wir haben über die Gräber gesprochen in Dagestan, aber Dagestan liegt im nördlichen Kaukasus, das ist etwas weg. Wie haben Sie diese Zerstörung, dieses Elend erlebt? Wie sieht es zum Beispiel in einer Stadt wie Donetsk aus, die im Grunde seit 2014 in Reichweite der Artillerie liegt?
Vor 2 Jahren habe ich Donetsk erlebt als eine Geisterstadt. Wer nicht unbedingt musste, ging nicht auf die Straße. Geschäfte, Verwaltungseinrichtungen, Ministerien waren verbarrikadiert. Wer da Zutritt haben wollte, musste sich durch 4 Meter hohe Reihen von Sandsäcken durchschlängeln. Kinder waren nicht in der Straße, nicht in der Schule. Es gab überwiegend Fernunterricht. Als ich nun Ende September und Anfang Oktober diesen Jahres in Donetsk war, habe ich eine lebendige Stadt im Aufbruch vorgefunden. Immer noch liegen die westlichen Stadtviertel unter Beschuss, aber das öffentliche Leben kehrt zurück. Die Friseurinnen sitzen wieder vor ihren Geschäften, die Gaststätten öffnen nach und nach, die Banken öffnen nach und nach, der Verkehr hat extrem zugenommen, überall Baumaßnahmen. Also man spürt, dass die Front doch schrittweise nach Westen abrückt und man spürt die Sehnsucht der Menschen nach Frieden. Ich habe mit Menschen gesprochen, deren Angehörige getötet worden sind in diesem Krieg. Ich habe also Leute aufgesucht, die sich im familiären Umfeld bewegen, von Menschen, die ich vor 2 Jahren getroffen habe und die getötet worden sind. Und die jungen Leute sagen, ich bin von Rostow am Don aus Russland wieder hierher gekommen. Ich kann hier bei meiner Großmutter leben. Ich habe hier ein Auto. Ich finde eine Arbeit, weil die Russische Föderation investiert. Und im freundschaftlichen Umfeld klappt es auch. Das ist eine Region im Aufbruch. Hier lebe ich gerne. Und ihre Oma sagt, ich bin jetzt 72. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich auch die Waffe in die Hand nehmen. Denn dieser Krieg wurde uns vom Westen aufgezwungen. Und gemeint ist die NATO-Osterweiterung unter Einbeziehung der Ukraine. Ich habe einen jungen Bauingenieur getroffen, der als Flüchtling nach Polen gegangen ist, aus Mariupol, aus der belagerten Stadt Mariupol, durch die Kampflinie geflohen ist, monatelang in Polen gearbeitet hat, der zurückgekehrt ist mit seiner Freundin, weil er sagt, ich muss mich hier nur umsehen, ich kann überall einen Job finden, der besser bezahlt wird als in Moskau. Mein Eindruck ist, trotz aller immer noch sichtbaren Kriegszerstörungen zielt die Regierung in Moskau darauf ab, aus dem Donbass eine Musterregion zu machen, sozusagen als ein Schaufenster zum Westen hin.
Wie werden Sie da empfangen? Als Deutscher, als regierungskritischer Deutscher sicherlich, aber doch als ein Vertreter einer, ich glaube, die Russen nennen es mindestens unfreundlichen Macht.
Das hat 2 Seiten, eine offizielle und eine inoffizielle. Warum sind Sie gestern nicht gekommen? Ich habe doch Schnitzel gemacht. Jetzt können Sie ja gar nicht mein Schnitzel probieren. Wo immer ich hinkam unter den Menschen, stand Tee auf dem Tisch, Kuchen oder eben ein Schnitzel. Und die Menschen sind nicht reich. Die Leute sagen, sie suchen uns ja auf, sie hören uns ja zu. Wir unterscheiden hier schon zwischen der deutschen Regierung und den Menschen in Deutschland. Deutschen Feindlichkeit habe ich nirgendwo erlebt, ganz im Gegensatz zu hier in Berlin oder woanders, wo der Russenhass wieder allgegenwärtig ist. Aber man spürt im Umgang mit den Behörden schon, dass es da Regularien gibt, die darauf abzielen, Journalisten insbesondere aus Deutschland mal ordentlich durch die Mangel zu drehen. Ich bin mehrfach filtriert worden. Einmal in Isvarine beim Übergang ins Kriegsgebiet, da herrscht Kriegsrecht. Das heißt, der Offizier vor Ort entscheidet, was mit ihnen geschieht, ob sie zurückgeschickt werden, ob sie durchfahren können oder ob er sie festnimmt in irgendeiner Weise. Da wird der Pass beschlagnahmt, das Handy wird beschlagnahmt. Folgen Sie den Wachhabenden, der ganze Grenzübergang wird umgebaut, die schleppen dann ihre Ausrüstung, Koffer durch den Dreck da zu einer Baracke, da warten Sie erstmal eine Dreiviertelstunde, Stunde. Dann werden Sie einzeln reingerufen, dann werden Sie verhört. Da kommen so Fragen, wie bekommen Sie her, wo sind Sie geboren, Ihre Ausbildung, von wann bis wann, haben Sie Militärdienst gemacht, wo genau war das, wo haben Sie studiert, welche Bücher haben Sie geschrieben. Schreiben Sie mal auf Deutsch und Russisch, die Buchtitel, das überprüfen wir. Ihre Telefonnummern, das Handy, das lesen wir aus. Welche Kontakte haben Sie in der Westukraine? Eine Grenzbeamtin sagte, Sie befassen sich hier mit der speziellen Militäroperation, wie die Russen sagen. Nennen Sie mir mal 3 russische Autoren, die sich auch mit dieser speziellen Militäroperation befasst haben. Da stehen Sie da, sind völlig übermüdet und klopfen mal Ihr Hirn ab, ob Ihnen da noch was einfällt. Ich konnte ein bisschen was sagen, dann war sie zufrieden. Dann werden sie wieder rausgeschickt, warten wieder eine Dreiviertelstunde. Dann geht die Prozedur von vorne los, als ob sie nichts gesagt hätten. Sie werden wieder rausgeschickt. Beim dritten Anlauf hockt dann da einer an der Schreibmaschine. Der schreibt dann einen seitenlangen Bericht darüber. Ja, stellt noch ein paar Nachfragen. Dann kommen sie kurz vor Mitternacht aus dem Grenzposten raus. Aber sie kommen in die Sperrstunde, denn um 22 Uhr dürfen sie sich im öffentlichen Raum nicht mehr bewegen. Wir haben es dann so gemacht. Wir haben versucht, per Autostopp weiterzukommen. Geht kein Bus mehr. Wir wollten LKW anhalten, das ist misslungen. Dann kam ein grauer PKW mit 2 Fahrer und Beifahrer. Und es stellte sich heraus, dass der Beifahrer ein Soldat war, der von Fronturlaub in Woronesch kam und in dieser Nacht noch zu seiner Einheit musste. Und der hatte eine Sondergenehmigung. Und da haben wir doch gebeten, uns mitzunehmen für ein kleines Handgeld. Das wurde auch gemacht.
Dieser Begriff spezielle Operation.
Militäroperation.
Spezielle Militäroperation. Mhm. Beamten werden den verwenden. Aber was sagen die Menschen auf der Straße? Sagen die Krieg?
Natürlich sagen die Krieg. Natürlich sagt da keiner spezielle Militäroperation. Und da wurde auch niemand gegängelt, wenn er von Krieg gesprochen hat. Ich selbst habe ja mein Buch auf beiden Seiten der Front, die russische Ausgabe, in Moskau vorgestellt. Da waren Oppositionelle, da waren Ukrainer, da waren Moskowiter, da waren auch Menschen, die mit dem administrativen politischen Apparat zu tun haben. Ich habe da von völkerrechtswidrigem Angriffskrieg gesprochen und da kam jemand von den Offiziellen hinterher zu mir und sagte, ich teile Ihre Analyse weitgehend. Also kann man durchaus offen diskutieren, das ist jetzt nicht so, dass da immer einer hinter einem steht. Wir konnten uns auch im Kriegsgebiet frei bewegen, also wir hatten keine Aufpasser. Das hat damit zu tun, weil die Behörden wissen, dass die Mehrheit der Menschen positiv zur Russischen Föderation und zur russischen Armee steht. Das hat damit zu tun.
Haben Sie Ihr Buch eigentlich auch in Kiew vorgestellt?
Nein, das habe ich nicht. Und zwar, das kann ich gar nicht tun, weil ich seit 2022 auf Mirotvores, also der Abschussliste des ukrainischen Geheimdienstes, stehe. Ich habe versucht, dagegen vorzugehen, weil sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die vom Auswärtigen Amt, aber auch von Brüssel gefördert werden, wie Fake Observers, für diesen ukrainischen Geheimdienst als Prangerportale dienen und sozusagen Menschen an den Pranger stellen. Das wird dann übernommen von dem ukrainischen Geheimdienst. Und sozusagen werden dann Abweichler vom Regierungskurs zum Abschuss freigegeben durch ausländische Geheimdienste. Man lagert also sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland Repressalien gegen Oppositionelle aus. Und dies ist ein klassisches Zeichen einer Diktatur.
Haben die Menschen in Russland, im Donbass, noch die Absicht, in einem gemeinsamen Haus Europa, so wie Gorbatschow das ja mal nannte, zu leben? Oder ist für sie eine Art eiserner Vorhang vom Westen errichtet worden und wollen sie mit diesem Westen gar keine gemeinsame Zukunft und gar keine kein gemeinsames Leben mehr haben?
Wissen Sie, der Blick des Reporters reicht ja oft nicht sonderlich weit, nur bis zur nächsten Hauswand oder bis zum nächsten Wäldchen. Deswegen kann ich Ihnen hier nur meinen Eindruck schildern. Mit allen habe ich nicht gesprochen, aber ich sehe mich hier auch in Übereinstimmung mit dem Forschungsstand. Das Wichtigste für die Menschen im Donbass ist Frieden. Wir haben unter Tränen Menschen gesagt, wir wollen Frieden. Aber da sie 8 Jahre lang von der Regierung in Kiew und der ukrainischen Armee beschossen worden sind, sagen sie, Frieden gibt es nur mit der Russischen Föderation. Das spüren wir ja jetzt. Plötzlich rückt die Front ab, plötzlich sind wir in einer Phase des Wiederaufbaus. Man muss aber auch sagen, in Lugansk und Donetsk gibt es noch die vollständige Mobilisierung. Das heißt, die jungen Männer müssen zur Armee. Hat einen Fall erlebt da. Da standen da so junge Männer in einem Hauseingang und tranken Bier und kriegten sich in die Wolle. Es kam zu einer Schlägerei und ein Verletzter musste ins Krankenhaus. Jetzt stand man vor der Frage, dass im Krankenhaus die Personalien aufgenommen werden. Und im Anschluss hätte dann sich dieser Mensch der Gefahr ausgesetzt gesehen, dass er zur Armee eingezogen wird. Dann haben die da zusammengelegt, einen Arzt zu bestechen. Also man versucht dann auf diese Art und Weise dem Problem Herr zu werden. Auch da, auch im Donbass verstecken sich junge Männer in den Wohnungen. Das ist nicht nur in der Westukraine so. Das muss man immer einschränkend bemerken. Aber nach meinem Eindruck ist die Loyalität zu Putin, zur Regierung in Moskau und zur russischen Armee sehr hoch.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ist der Krieg, den wir in der Ukraine erleben, nur ein Schauplatz eines de facto Weltkrieges, dessen andere Kriegsschauplätze im Nahen Osten, in Afrika, vielleicht irgendwann in der Straße von Taiwan liegen?
Ja, ich stimme hier dem französischen Historiker Emmanuel Todd zu, wenn er in einem Buch schreibt, der Dritte Weltkrieg hat schon begonnen. Dies ist vor allem ein Wirtschaftskrieg, aber auch ein heißer Krieg und kein kalter Krieg mehr. Wir haben die Schauplätze Ukraine, wir haben die Schauplätze Nah- und Mittelost, wir haben den Äquatorialgürtel von Afrika und wir haben natürlich den Kaukasus, wo es jetzt wieder in Georgien losgehen wird. Wir haben Moldawien in einer kritischen Situation und wir haben die Rangeleien in der Straße von Taiwan. Man könnte etwas überspitzt sagen, beim Krieg in der Ukraine geht es um alles, nur nicht um die Ukraine.
Im kommenden Monat, in wenigen Tagen, sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Jetzt, während wir hier zusammensitzen, kennen wir den Sieger nicht, aber vieles deutet darauf, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Und er hat versprochen, den Ukraine-Krieg innerhalb von 72 Stunden zu beenden. Wenn wir 72 Stunden jetzt mal nicht wörtlich verstehen, sondern als eine Chiffre für einen relativ schnellen Weg zu einem zumindest Waffenstillstand. Hoffen Sie auf Trump?
Ich bin skeptisch. Ich bin deswegen skeptisch, weil ich darin viel Wahlkampfgetöse sehe und weil ich weiß, dass sowohl die Wahlkämpfe der Demokraten als auch der Republikaner, also von Trump, auch von der Rüstungsindustrie der Vereinigten Staaten bezahlt werden. Elon Musk investiert in Trump, aber Elon Musk verdient auch durch die Starlink-Satelliten, die das Gefechtsfeld im ukrainischen Raum abschatten und beobachten. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Einfluss der amerikanischen Rüstungsindustrie, die in diesem Krieg Milliarden verdient, viel zu groß ist, um diesen Krieg schnell beenden zu können als Präsident. Meine Perspektive ist, dass Trump einmal im Amt den Krieg europäisieren wird, noch schneller, als es Biden versucht. Das heißt, die Europäische Union, die Staaten Europas, sollen stärker in die Kosten, aber auch in die militärische Pflicht eintreten, mit allen Folgen, die das dann hat. Das bedeutet Hochrüstung auf Kosten der Sozialetats und das bedeutet im Wesentlichen, dass die Länder der Europäischen Union, allen voran die Bundesrepublik Deutschland als größter Nettozahler, die Kosten des Krieges, die Kosten der Wiederaufrüstung und den Wiederaufbau werden schultern müssen. Und nach meinen Berechnungen wird es sich hier um eine mehr als eine Billion Euro handeln.
würde Trump das tun, weil er zwar den Krieg am Köcheln halten, die USA aber rausziehen will, oder würde er es tun, weil er sich vorbereitet, weil er sein Land schont für die eigentliche Auseinandersetzung im Indopazifik?
Letzteres natürlich, das ist ganz klar. Trump wird die Konflikte im Nahen Osten anheizen und wird auch die Konflikte in der Straße von Taiwan anheizen. Das ist mit ein Grund, die Gegenseite ist ja auch nicht blöd, warum Peking Moskau nicht fallen lässt. Sondern durch die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten und die NATO vorgehen, werden Russland und China buchstäblich zusammengedrückt, obwohl sie auch ihre Reibereien untereinander haben. Aber die treten in den Hintergrund. Also wir haben hier eine Herausbildung zweier weltweiter Blöcke und wir haben im Ergebnis, nach meinem Dafürhalten, eine zerbrechende Weltwirtschaft, die in zwei Teile auseinanderfällt, deren kleinerer Teil der Westen sein wird. Und hier ist der Westen auf der Verliererspur. Deswegen haben die Amerikaner sich entschieden, den Konflikt gewaltsam zu lösen.
Trump ist jemand, der oft sehr theatralisch vorgeht. Als in seiner ersten Amtszeit fuhr er nach Panmunjom, das ist die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, machte so eine Art Schulterklopfen mit Kim Jong-un. Das ist ja nicht wirklich strategische Politik. Wer sind die Strategen, die seine Außenpolitik bestimmen und welche langfristigen Ziele haben diese?
Die Strategen im Hintergrund sitzen im Apparat. Und hier gibt es eine Reihe von Studien über die Washingtoner Blase. Das sind jene, die in Washington in den Vorstädten leben, die in dieselben Golfclubs oder Tennisclubs gehen, in denselben Vierteln wohnen, dieselben Fahrzeuge fahren, sich in denselben Restaurants treffen. Man könnte hier sagen, etwas vereinfacht, das ist der tiefe Staat. Ein Elitenforscher der Bundesrepublik Deutschland hat mal gesagt, den tiefen Staat finden Sie in Berlin-Mitte auf einem Quadratkilometer. Und das ist in Washington ähnlich. Das sind Menschen, ich spitze etwas zu, deren Kernqualifikation darin besteht, dass sie anderen einmal die Aktentasche hinterhergetragen haben. Das sind keine Fachleute aus dem Ingenieurwesen, keine Anwälte, die einmal als Wirtschaftsanwalt Konflikte gelöst haben. Das sind keine Militärs, die wissen, was Krieg heißt, sondern das sind Menschen des Apparates, die sagen, und wenn der Konflikt zu Ende ist, dann wird ja mein Vertrag nicht mehr verlängert. Und sie brauchen deswegen weltweite Kriege. Und das stimmt mich ganz pessimistisch. Wir haben ja auch heute, wir können auch in Deutschland erkennen, dass die Politik fernab von Fachleuten gemacht wird. Nun will ich nicht der Expertokratie das Wort reden, aber wir hatten einmal Politiker, die wussten, was Krieg heißt. Wir hatten einmal Politiker, die vorher im Beruf erfolgreich gewesen sind. Und das ist ein anderes Herangehen. Wir sehen hier vor allem Menschen, die dem Apparat verhaftet sind. Wo also jeder, der im Leben steht mit beiden Beinen, sagt, mit den Leuten kann ich mich gar nicht unterhalten, weil die nicht wissen, worum es geht. Und das ist eine große Schwierigkeit. Die Abgehobenheit transatlantisch korrumpierter Eliten. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Leute abgelöst werden müssen. Denn sie werden nicht nur den Westen, die Vereinigten Staaten, sie werden auch Deutschland in schwere Zeiten führen.
Egal wie die Wahlen ausgehen, der jetzige Bewohner des Weißen Hauses wird ausziehen, denn er kandidiert nicht nochmal. Das ist Joe Biden, ein Mann, der eine jahrzehntelange politische Karriere hinter sich hat, der seit den 70er Jahren im Parlament saß, der sich profiliert hat als aggressiver Außenpolitiker, als, ich will nicht vielleicht nicht sagen Bellizist, aber jedenfalls jemand, der den Krieg als Mittel immer zum Teil seiner Politik machte. Manche sagen, er sei der Einflüsterer des Kosovo-Krieges gewesen, Ende der 90er Jahre, der in seiner Präsidentschaft wenig handlungsfähig wirkte. Was ist die außenpolitische Bilanz der Präsidentschaft, aber wenn man übergreifend schaut, auch der politischen Ära von Joe Biden?
Die außenpolitische Bilanz von Joe Biden und seiner Entourage ist in meinen Augen ein vollständiges Desaster. Er ist ein Mann, der vor allem auch in die Fänge von Neokonservativen geraten ist, die den Regierungsapparat in Washington, vor allem das Außenamt und das Weiße Haus, dominieren. Victoria Nuland, die auf dem Maidan Kuchen verteilt hat, die damit geprahlt hat, 5 Milliarden in einen Umsturz in der Ukraine investiert zu haben. Ja, das ist doch diejenige, der wir den ganzen Schlamassel zu verdanken haben. Wir haben mit Jake Sullivan einen Sicherheitsberater, der gemeinsam mit Hillary Clinton 2008 den Putsch in Honduras orchestriert hat. Das war so frech. Also sie haben den Staatschef, den Regierungschef auf eine amerikanische Militärbasis entführt. Es war so frech, dass es sogar der amerikanischen Presse aufgefallen ist. Und wir haben mit Anthony Blinken jemanden, der ausgesprochen bellizistisch in Nahost, aber auch in Europa agiert. Mit diesen Leuten im Weißen Haus und in der Administration wird es in Europa keinen Frieden mehr geben. Und da sind wir noch gar nicht bei Joe Biden selbst, der in den ukrainischen Korruptionssumpf persönlich, aber auch familiär tief verstrickt ist. Sein Sohn hatte ein Aufsichtsratsmandat bei Burisma inne, eine Holding eines ukrainischen Oligarchen namens Kolomoyski, hat im Monat $50.000 bekommen, im Grunde genommen für Nichtstun. Als ein ukrainischer Staatsanwalt dagegen ermitteln wollte, hat ihn Joe Biden erpresserisch aus dem Amt gedrängt, indem er deutlich gemacht hat, die Kredite der Vereinigten Staaten fließen nur, wenn dieser Staatsanwalt abgelöst wird. Also Joe Biden ist im Grunde genommen das Gesicht nicht nur des Kosovo, auch des Ukraine-Krieges. Und mit diesen Leuten sehe ich für Europa schwarz. Ich sehe die Zukunft darin, mehr Gaullismus zu wagen, mehr Selbstständigkeit, sich stärker an den außenpolitischen Schritten des früheren französischen Staatschefs Charles de Gaulle zu orientieren, der Frankreich aus der NATO, aus dem militärischen Verbund der NATO, zeitweise herausgeführt hat. Im politischen Verbund blieb er drin. Warum? Weil er persönlich die CIA hinter einem der zahlreichen Attentate auf seine Person vermutete.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf Europa, vor allem auch auf Deutschland schauen. Zunächst mal zu denen, die das Sagen haben, zu den Herrschenden oder nein, sagen wir vielleicht zu denen, die die Herrscher spielen. Das ist auch noch ein Unterschied. Sie haben diese amerikanischen Vorstadteliten etwas beschrieben als opportunistische Karrieristen, die wissen, dass sie nach Hause gehen können, wenn der Krieg zu Ende ist. Wenn ich auf Leute blicke wie Annalena Baerbock beispielsweise oder wie die grüne Entourage, so habe ich oft die Befürchtung, das sind nicht Opportunisten, die letzten Endes bei einer anderen politischen Entwicklung ihre Fahnen in einen neuen Wind hängen, sondern es sind fanatisierte Überzeugungstäter, die letzten Endes bis zur völligen Zerstörung ihren Weg weiter gehen werden. Können Sie mich beruhigen, indem Sie mir sagen, ich irre mich?
Nein. Wir werden regiert von, ja im Grunde genommen, russophoben Fanatikern. Warum erstreben Sie Ihre Unterwerfung unter die Interessen der Vereinigten Staaten, als ginge es um ihr Heil, Spinoza. Das hat eine objektive Komponente. Sie werden eingekauft. Ihre Karriere ist an transatlantische Organisationen gebunden. Aber das hat eine persönliche Komponente. Sie fühlen sich gut in der Rolle. Sie können das politische Desaster, das sie innenpolitisch anrichten, durch Aggressionsverschiebung nach außen wenden. Und sie sind so. Sie glauben tatsächlich, so einer wie Borrell oder Annalena Baerbock, die glauben, die Russen sind der Feind. Und zwar deswegen, weil sie so wenig wissen. Und wer nichts weiß, muss viel glauben. Und in dieser Phase sind wir. Wir erleben gerade auch im politischen Bewusstsein einen fundamentalen Regress auf ein infantiles Niveau. So macht man keine Politik. Diese Menschen sind auf der Stufe des kindlichen Spracherwerbs stehen geblieben. Wir werden regiert von Kindern, die die Folgen ihres Tuns nicht überschauen können.
Sind wir die Bauklötze, die sie irgendwann umschmeißen?
Wir sind die Bauklötze, die sie umschmeißen, aber diese Bauklötze sind nicht frei von Verantwortung, denn wir haben sie gewählt. Wir können sie auch wieder abwählen.
Abschließend, Sie haben einen Anstecker Schwerter zu Flugscharen. In den 80er Jahren, als dieses Motto sehr populär war, damals vor allem in der DDR, gab es in der Bundesrepublik eine große Friedensbewegung, die sich übrigens auch an Raketenstationierungen aufmachte, die ja jetzt wieder in der Diskussion sind, die jetzt wieder drohen. Es gab die großen Demonstrationen im Bonner Hofgarten mit Hunderttausenden Menschen, vielleicht waren es sogar 1 Million. Wir haben heute wenige Demonstrationen und sie sind wesentlich kleiner. Warum ist das so?
Ich bin selbst Teil dieser Friedensbewegung gewesen und ein Unterstützer des Olof Palme Friedensmarsches der DDR. Ich war immer auch ein Unterstützer von Olof Palme, der ja eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa und ein neutrales Skandinavien erwirken wollte. Möglicherweise ist er deswegen umgebracht worden. Die jüngeren Menschen sind in neoliberaler Abhängigkeit, was ihre berufliche Situation betrifft. Und sie sind in meinen Augen auf Anpassung dressiert. Ich war viele Jahre freier Mitarbeiter. Sie machen als freier Mitarbeiter ihrem Chef 3-mal ein Angebot, das der nicht haben will. Beim 4. Mal haben sie es begriffen. Dann schlagen sie ihm was vor, wovon sie denken, dass er es nehmen wird. Denn am Monatsende müssen sie ihre Miete überweisen und sie werden nach Sendeminuten oder nach Zeilen bezahlt. Heute ist die berufliche Situation der meisten jungen Menschen geprägt von prekärer Beschäftigung. Sie sind freie Mitarbeiter, scheinselbstständig, haben befristete Verträge. Das diszipliniert. So werden keine Helden gemacht. So entsteht keine Zivilcourage. Und ich glaube auch, dass die jungen Menschen den ödipalen Konflikt nicht mehr durchleben. Und zwar deswegen, weil es ihnen die Eltern, das ist meine Generation, zu bequem machen. Sie bekommen alles. Das sind kleine Prinzen und Prinzessinnen. Sie lernen nicht mehr, sich gegen autoritäre Eltern, vom Faschismus geprägte Eltern in meiner Generation, aufzulehnen. Sie passen sich an, das ist doch bequemer, denn dann erben sie leichter und werden nicht enterbt. Also ich kenne junge Leute, die 20 sind. Da sagen die Eltern, ja, meine Tochter wird mich in den nächsten Jahren noch mindestens 1.000 Euro im Monat kosten. Diese junge Frau hat überhaupt kein Motiv, mit ihren Eltern im Streit zu liegen. Dann sind die 1.000 Euro nämlich weg und sie muss auf eigenen Beinen stehen, so wie ich es tun musste. Und so wird der ödipale Konflikt vermieden. Aber das sich anlehnen an Autoritäten, die freiwillige Unterwerfung, ist im Kern eine antidemokratische Haltung. Denn Demokratie hat zwingend damit zu tun, Autoritäten und ihre Macht einzuhegen. Das ist der jahrhundertelangen Erfahrung mit dem Missbrauch von Macht geschuldet. Und wer darauf ausgerichtet ist, sich anzupassen an staatliche Macht oder innerbetriebliche Macht, der wird auch auf dem Feld der Demokratie scheitern. Denn hier kommt es darauf an, den mächtigen Zügel anzulegen. Und deswegen erleben wir heute auch einen Prozess der Entdemokratisierung. Das hat auch sozialpsychologische Ursachen.
Werden wir doch vielleicht ganz zum Schluss, bevor wir in ein nukleares Inferno rennen, eine Renaissance der Friedensbewegung sehen oder schlafwandeln wir in unseren Untergang?
Ich hoffe Ersteres. Ich fürchte Letzteres.
Patrick Paap, ein Teil der bundesdeutschen und ich würde auch sagen der heutigen Friedensbewegung mit einer scharfen Analyse und einem ja doch pessimistischen Ausblick, aber Sie können sich ja in diesem Fall geirrt haben.
Herzlichen Dank. Wir wollen es hoffen. Ich danke Ihnen.